Wahrhaftig, gute Freundin, Sie beehren mich mit Ihrem vollen Vertrauen. Sie gehen sogar so weit, dass Sie mich um Rat bitten. Ich bin wirklich glücklich, wenn ich diese günstige Meinung Ihrerseits verdiene. So will ich Ihnen dann frei heraus meine Art zu denken sagen. Die Vorsicht ist es, der man den Vorzug zu geben hat, wenn man über andere Geschicke verfügt. Besonders, wenn es sich darum handelt, es festzulegen mit einer unlöslichen Kette wie der Ehe. Und das ist der Zeitpunkt, wo eine weise Mutter ihrer Tochter mit ihren Erfahrungen beistehen muss. Was hat sie zum Zwecke anderes zu tun, als anstelle der Tochter zu unterscheiden zwischen dem, was gefällt und dem, was sich ziemt? Hieße es nicht, die mütterliche Gewalt herabwürdigen, wenn man sie einer leichtsinnigen Neigung unterordnete? Ich meinerseits gestehe, dass ich nie an diese hinreißenden, unwiderstehlichen Leidenschaften geglaubt habe. Ich fasse nicht, wie eine Neigung, die einen Augenblick entstehen und ein anderer vergehen sieht, mehr Kraft haben kann als die unveränderlichen Grundsätze der Ehrbarkeit. Und ich verstehe ebenso wenig, dass eine Frau, die gegen sie verstößt, durch vorgebliche Leidenschaft sollte gerechtfertigt werden können. Wie ein Dieb durch die Leidenschaft für das Geld oder ein Mörder durch Rachgier. Wer kann schon sagen, dass er nie zu kämpfen gehabt hat? Ich habe immer nach der Überzeugung getrachtet, dass zum Widerstand es genüge, ihn zu wollen. Und bis jetzt wenigstens hat meine Erfahrung meine Meinung bestätigt. Ich habe Danceny sehr gern. Und seit langem, wie Sie wissen, sehe ich Herrn von Jacquot nur selten. Aber meine Freundschaft für den einen und meine Gleichgültigkeit gegen den anderen halten mich nicht ab, den ungeheuren Unterschied zu merken, der zwischen beiden Partien besteht. Ihre Geburt ist gleichwertig, das gebe ich zu, aber der eine ist ohne Vermögen und das des anderen ist derartig, dass es selbst ohne Geburt genügt hätte, ihn zu allem zu führen. Ich will wohl gestehen, dass das Geld nicht das Glück ausmacht. Man muss aber gleichfalls gestehen, es erleichtert es sehr. Was die persönlichen Eigenschaften betrifft, die Sie mit großem Recht so hoch anschlagen, so ist Herr von Jacquot von dieser Seite sicherlich einwandfrei und er hat seine Proben bestanden. Ich möchte auch glauben, dass Danceny ihm in nichts nachsteht, aber sind wir dessen so gewiss? Wer weiß, ob er die anscheinende Ehrbarkeit nicht bloß einem geringen Vermögen verdankt? Ich sage nicht, dass ich das von ihm glaube, aber die Gefahr, dass es so ist, läuft man doch. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter sagt eines Tages zu Ihnen: »Mutter, ich war jung und ohne Erfahrung. Ich ward sogar verführt durch einen in meinem Alter verzeihlichen Irrtum. Aber der Himmel hat mir eine verständige Mutter gewährt, um mich davor zu schützen.« Ich weiß nicht, ob ich zu sehr voreingenommen bin gegen die Leidenschaft, aber ich bin vielen Frauen begegnet, die von diesem Übel ergriffen waren. Wenn man sie hört, ist keine dabei, deren Liebhaber nicht ein vollkommenes Geschöpf wäre. Aber diese chimärenhafte Vollkommenheit besteht nur in ihrer Einbildung. Ihr überspannter Kopf träumt nur von Annehmlichkeiten und Tugenden. Und damit schmücken sie nach Herzenslust den, den sie vorziehen. Es ist ein Faltenwurf eines Gottes, häufig getragen von einem verworfenen Modell. Aber was es auch für eines sei, kaum haben sie es damit bekleidet, sind sie Narren ihres eigenen Werkes und sinken nieder, um es anzubeten. So, liebe Freundin, denke ich über den Gegenstand, der uns beschäftigt. Ich verteidige meine Ansicht nicht. Ich lege sie nur dar. Haben Sie Acht, meine kleine Cécile. Ihre Mama sagte mir, sie werde vielleicht so weit gehen, Ihnen Danceny als Gatten vorzuschlagen. Und das nur, um Sie zum Sprechen zu bringen. Und wenn Sie sich durch die trügerische Zärtlichkeit verleiten ließen und antworteten, wie es Ihnen ums Herz ist, dann würden Sie eingesperrt auf lange. Vielleicht auf immer.
Mama hat mit mir noch nicht von meiner Verheiratung gesprochen. Aber lassen Sie mich nur machen. Wenn sie mit mir davon spricht und es doch nur ist, um mich zu fangen, verspreche ich Ihnen, dass ich dann lügen kann. Was Herrn von Valmont betrifft, so sehe ich wohl, was ich für ein so großes Unglück hielt, ist fast gar keines. Und ich muss gestehen, dass es recht viel Spaß macht, so dass ich fast gar nicht mehr betrübt bin. Nur der Gedanke an Danceny plagt mich manchmal noch. Aber es kommt schon vor, dass ich eine ganze Zeit überhaupt nicht an ihn denke. Ich bin jetzt wieder versöhnt mit Herrn von Valmont.
Frau von Tourvel und ich, wir sind uns jetzt über unsere Gefühle einig. Wir streiten nur noch über Worte. Zwar erwidert sie meine Liebe immer noch mit ihrer Freundschaft, aber diese konventionelle Ausdrucksweise ändert nichts an der Sache selbst. Es war sogar schon nicht mehr die Rede, dass ich erneut weggehen soll, wie sie das früher wollte. Und was die Unterredungen betrifft, die wir täglich miteinander haben, wenn ich ihr sorgfältig Gelegenheit dazu gebe, ergreift sie sie ebenso sorgfältig. Dabei war ich stets umso vorsichtiger, als ich den Schreck zu fürchten hatte, den dieses Selbstvergessen meiner zärtlichen Träumerin verursachen könnte. Darum verlangte ich nicht einmal, dass das erbetene Geständnis ausgesprochen werde. Ein Blick konnte genügen, ein einziger Blick. Und ich war glücklich. Bei unserem jüngsten Zusammensein war es, die schönen Augen haben sich tatsächlich zu mir erhoben, der himmlische Mund hat sogar gesprochen. Also ja, ich... Aber plötzlich hat die Stimme versagt und diese anbetungswürdige Frau ist in meine Arme gesunken. Kaum hatte ich Zeit gehabt, sie darin aufzunehmen, da machte sie sich mit großer Anstrengung daraus los und rief, »Oh mein Gott, rette mich!« um sogleich aus dem Zimmer zu flüchten. Ich war, gestehe ich, lebhaft ergriffen.
Ach, meine liebe, gnädige Frau von Rosemont. Sie werden sehr erstaunt sein, wenn Sie erfahren, dass ich Ihr Haus verließ. Wie wird Ihre Überraschung aber erst wachsen, wenn Sie die Gründe erfahren? Was soll ich sagen? Ich liebe, ja, ich liebe über alle Maßen. Und dem meine Liebe gilt, der wird nun wieder an meinen Gefühlen zweifeln. Warum ist es ihm nicht ein ebenso leichtes in meinem Herzen zu lesen, als darin zu herrschen? Vor wenigen Augenblicken habe ich ihn verlassen und habe ihn wohl tief betrübt. Ach, gnädige Frau, ich habe das Bedürfnis, meinen Schmerz einer milden und zugleich klugen Freundin anzuvertrauen. Und welche andere konnte ich erwählen außer Ihnen? Betrachten Sie mich als Ihr Kind. Ich flehe Sie an.
Ich war, meine liebe, schöne Frau von Tourvel, mehr betrübt durch Ihre Abreise als überrascht von Ihrer Ursache. Eine lange Erfahrung und die Teilnahme, die Sie einflößen, hatten genügt, mich über Ihren Zustand aufzuklären. Und wenn ich alles sagen soll, Sie haben mit Ihrem Brief nichts oder fast nichts Neues mitgeteilt. Wenn ich nur durch Ihren Brief unterrichtet worden wäre, wüsste ich noch nicht, wer der ist, den Sie lieben. Sie haben kein einziges Mal seinen Namen hingeschrieben. Aber ich hatte es nicht nötig. Ich weiß wohl, wer es ist. Ich bemerke das nur, weil ich mich erinnert habe, dass das immer der Stil der Liebe ist. Ich sehe, es ist damit noch wie in der vergangenen Zeit. Indessen verlieren Sie nicht den Mut. Ihrer schönen Seele ist nichts unmöglich. Und sollten Sie eines Tages, was Gott verhüte, das Unglück haben zu unterliegen, sichern Sie sich für den Fall wenigstens den Trost, dass Sie mit aller Macht gekämpft haben. Wenn ich der Vorsehung die Sorge überlasse, Ihnen beizustehen in einer Gefahr, gegen die ich nichts vermag, behalte ich mir doch vor, Sie, so viel ich nur kann, zu stützen und zu trösten. Adieu, liebenswürdiges Kind.
Freundin, ich bin angeführt, verraten, verloren, ich bin in Verzweiflung. Frau von Tourvel ist abgereist. Sie ist abgereist und ich habe nichts davon gewusst. Und ich war nicht da, konnte mich ihrer Abreise nicht widersetzen. Glauben Sie nicht, ich hätte sie weggelassen. Sie wäre geblieben, und wenn ich Gewalt hätte anwenden müssen. Wie aber war's? In meiner leichtgläubigen Sicherheit schlief ich, ganz ruhig. Nein, diese Abreise fasse ich nicht. Man muss es aufgeben, die Frauen kennen zu wollen. Wahrhaftig, je länger, je mehr bin ich versucht zu glauben, dass auf der Welt nur Sie und ich etwas taugen.
Vortrefflich, Valmont. Diesmal liebe ich Sie bis zur Raserei. Übrigens war ich auf diesen Ausgang gefasst. Während Sie schon ganz stolz auf Ihre künftigen Erfolge um die Belohnung nachsuchten, sah ich wohl, dass ich mich nicht so beeilen müsse mit den Glückwünschen. Sie haben gar keine natürliche Anlage zu Ihrem Beruf. Sie wissen von ihm nur, was Sie gelernt haben und erfinden nichts. Sobald die Umstände zu Ihren gewöhnlichen Formen nicht passen und Sie von der Gewohnheit abweichen müssen, bleiben Sie auf der Strecke liegen wie ein Schüler. Übrigens, die kleine Volange interessiert mich nicht mehr. An Mitteln, sie loszuwerden, wird es uns nicht fehlen und Gercourt wird sie allemal einsperren lassen. Aber es ist jetzt sehr wichtig, dass nichts in den Händen des Kindes bleibt, was uns bloßstellen kann. Ich bitte Sie, achten Sie darauf. Nachdem diese Vorsichtsmaßregeln einmal getroffen sind, übernehme ich das Moralische. Das Übrige geht Sie an.
Oh, meine nachsichtige Freundin, wie sehr muss ich Ihnen danken und wie sehr bedurfte ich Ihres Zuspruchs. Sie berichten mir, meine Abreise habe Sie schmerzlich betroffen. Was aber hat er gesagt? Was hat er getan? Hat er davon gesprochen, dass er nach Paris zurückkehren will? Ich bitte Sie, bringen Sie ihn davon ab, so viel Sie können. Wenn er mich richtig beurteilt hat, kann er mir wegen meines Schrittes nicht zürnen. Einer der größten Martern ist, dass ich nicht weiß, was er sich denkt. Ich habe da zwar noch einen Brief liegen, aber Sie sind sicherlich meiner Meinung. Ich darf ihn nicht öffnen.
Erfahren Sie denn, dass meine undankbare Betschwester mich wieder streng hält? Ich habe einen Brief, den ich ihr nachschickte, zurückbekommen. Ich würde, glaube ich, darüber den Kopf verlieren, wären nicht die erwünschten Zerstreuungen, die mein Mündel mir gewährt. Tja, schöne Freundin, ich habe schon ein erstes Anzeichen, dass der Gatte meiner Schülerin nicht Gefahr laufen wird, ohne Nachkommenschaft zu sterben. Und dass das Haupt des Hauses Gercourt in Zukunft nur ein jüngerer Sohn des Hauses Valmont sein wird.
Jetzt, mein Freund, erraten Sie, wer mein neuester Anbeter ist. Es ist Danceny. Sie sind erstaunt, nicht? Denn schließlich bin ich doch nicht auf Kindererziehung angewiesen. Aber dieser verdient, dass man mit ihm eine Ausnahme macht. Es wäre wirklich schade, wenn sein Geist und sein Zartgefühl geopfert würden und in Dummheit versenken bei der kleinen Volange. Ich glaube, es ist Selbsttäuschung, dass er sie zu lieben glaubt. Sie verdient ihn doch bei weitem nicht. Ich bin zwar nicht eifersüchtig auf sie, aber es ist ja Mord. Und davon will ich Danceny nie retten. Ich bitte Sie also dafür zu sorgen, dass er sich seiner Cécile nicht nähern kann.
Für Danceny geben Sie sich alle Mühe. Liebe Freundin, lassen Sie ihn seine tugendhafte Cécile anbeten und geben Sie sich keine Blöße durch solche Kinderspiele. Lassen Sie die Schulknaben sich bei Dienstmädchen heranbilden. Ich missbillige diese Wahl. Was meine Betschwester angeht, so habe ich herausbekommen, dass sie eine andere Vertraute hat. Seit sie das Schloss verlassen hat, sind bereits 2 Briefe für die alte Rosemont angekommen. Das einzige Mittel, wieder in die Sache hineinzukommen, ist, dass man den heimlichen Briefwechsel abfängt.
Wenn ich meinem Kalender glauben soll, sind es, anbetungswürdige Freundin, erst 2 Tage her, dass Sie fort sind. Glaube ich aber meinem Herzen, so sind es 2 Jahrhunderte. Ich hätte Ihnen 100 Dinge zu sagen, deren Gegenstand nicht Sie sind und die, wie Sie wissen, mich lebhaft interessieren. Und doch bin ich eben von diesen abgelenkt, seit Sie fort sind. Seit wann lenkt denn der Zauber der Freundschaft von dem der Liebe ab?
Mein allzu junger Freund, ich muss Sie schelten. Legen Sie doch den Schmeichelton ab, der nur Geschwätz ist, wenn er nicht Liebe ausdrückt. Wenn Sie schreiben, Tun Sie es, um mir zu sagen, wie Sie denken und fühlen, und nicht, um mir schöne Sätze zu schicken, die ich mehr oder weniger gut gesagt im ersten besten Roman finden kann. Es ist ein sehr sanftes Gefühl, einen jungen Freund zu haben, dessen Herz anderweitig beschäftigt ist. Man gibt sich, scheint mir, mit mehr Vergnügen einem Gefühl hin, von dem man nichts zu fürchten hat. Drum bin ich für Sie auch ziemlich frühzeitig vielleicht zur Rolle einer Vertrauten übergegangen. Aber Sie suchen sich so junge Geliebte aus, dass Sie mich zum ersten Mal daran erinnert haben, dass ich anfange zu altern. Bestreiten Sie das nur nicht, denn dieser Gedanke fesselt mich an Sie.
Ach, gute mütterliche Freundin, meine Besorgnis ist groß. Ich habe seit 4 Tagen keinen Brief mehr von Herrn von Valmont erhalten. Täuschen Sie mich nicht über seinen Zustand? Wenn es nur daher käme, dass ich ihm seine Briefe so hartnäckig zurückschickte, würde er den Entschluss, nicht mehr zu schreiben, doch früher gefasst haben. Sie würden nicht glauben, und ich schäme mich, Ihnen zu sagen, wie es mir wehtut, dass ich die Briefe nicht mehr bekomme, die zu lesen ich mich noch jetzt weigern würde.
Meine liebe Schöne, mein Neffe ist von einer immer stärker werdenden Menschenscheu. Er lässt sich alle Tage nach mir erkundigen, aber nicht einmal hat er persönlich nachgefragt. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich sein Aussehen etwas verändert gefunden habe.
Liebe Freundin, es ist nicht selten, dass Schwermut und Weltschmerz Vorzeichen irgendeiner schweren Krankheit sind. Oft wirft man Übellaunigkeit dem vor, den man nur bedauern sollte. Mir scheint, er müsste jemand um Rat fragen. Mein Arzt, den ich heute Morgen gesprochen und indirekt befragt habe, ist der Meinung, dass bei solchen von Natur aus tätigen Menschen diese Art plötzlicher Gleichgültigkeit niemals übersehen werden darf.
Und als letztes Opfer vor Ihren Augen die einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen Sie schuldig gemacht habe. Ich habe nicht die Ehre, ehrwürdiger Pater, Ihnen bekannt zu sein, aber ich weiß von dem vollen Vertrauen, das die Frau Präsidentin Tourvel in Sie setzt. Ich glaube also, ich darf mich ohne Zudringlichkeit an Sie wenden, um einen ganz wesentlichen Dienst von Ihnen zu erlangen. In meinen Händen befinden sich wichtige Papiere, die Frau von Tourvel betreffen und die ich nur in Ihre Hände zurücklegen darf. Ich habe keine Mittel, Sie davon in Kenntnis zu setzen, aus Gründen, die Sie vielleicht von ihr erfahren haben. Ich bitte Sie also gütigst, um eine Privatunterredung zu bitten. Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wieder gut machen. Ich möchte darin wenigstens zum Teil mein Unrecht wieder gut machen durch meine Entschuldigungen und als letztes Opfer vor Ihren Augen die einzigen vorhandenen Spuren eines Irrtums vernichten, dessen ich mich gegen Sie schuldig gemacht habe.
Ja, sehr gut. Ich hoffte, meine liebenswürdige Tochter, ich würde Ihre Besorgnisse endlich beschwichtigen können. Und nun sehe ich im Gegenteil, dass ich sie noch vermehren werde. Indessen, mein Neffe ist nicht in Gefahr. Man kann nicht einmal sagen, dass er krank ist. Ich bin heute Morgen zu ihm gegangen, habe ihn beim Schreiben angetroffen und umgeben von verschiedenen Haufen Papier, als seien sie der Gegenstand seiner Arbeit. Er war dermaßen darin vertieft, dass ich schon mitten im Zimmer stand und er noch nicht den Kopf gewendet hatte, um zu sehen, wer einträte. Ich fand ihn bleich und abgezehrt, sein Blick war traurig und niedergeschlagen. Unter uns gesagt, ich hätte nicht gewollt, dass Sie ihn so sehen, denn sein Aussehen war ganz rührend und sehr geeignet, dieses zärtliche Mitleid einzuflößen, das eins der gefährlichsten Netze der Liebe ist. Ich beschwerte mich über seine Gesellschaftsflucht, die ein wenig nach Manie aussähe, und trachtete, meinen kleinen Verweis mit etwas Fröhlichkeit zu mischen. Er aber antwortete, »Das ist ein weiteres Unrecht, ich gestehe es, aber es soll gut gemacht werden mit den anderen.« Und er fügte hinzu, »Ich werde nicht verfehlen, Sie meiner Achtung vor meiner Abreise nochmals zu versichern. Es schien mir, dass diese letzten Worte mich zur Beendigung meines Besuches einluden, und wirklich ging ich. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger bekomme ich heraus, was er sagen wollte.
Ich habe den Brief erhalten, mit dem Sie mich beehrt haben, und gleich gestern habe ich mich Ihrem Wunsche gemäß zu der fraglichen Persönlichkeit begeben. So fest ich Sie in dem früher gefassten weisen Entschluss fand, auf meine Vorstellung hin, sie laufe möglichenfalls Gefahr, durch ihre Weigerung einer glücklichen Umkehr hinderlich zu sein, hat sie sich bereit erklärt, ihren Besuch zu empfangen. Unter der Bedingung jedoch, dass es der letzte sei. Und hat mich beauftragt, Ihnen anzuzeigen, dass sie nächsten Donnerstag zu Hause sein wird. Ich habe mit der größten Achtung die Ehre zu sein, Ihr ergebener Diener, Pater Anselm.
Inmitten des Erstaunens, gnädige Frau, in das mich das eben Erfahrene gestürzt hat, vergesse ich nicht die Genugtuung, die es Ihnen bereiten muss, und beeile mich, es Ihnen mitzuteilen. Herr von Valmont beschäftigt sich nicht mehr mit mir, auch nicht mit seiner Liebe. Er will nur noch durch ein erbauliches Leben die Fehler seiner Jugend gutmachen. Ich bin von diesem Ereignis durch Pater Anselm in Kenntnis gesetzt worden. Ich kann diesen glücklichen Wechsel zweifellos nur beifällig aufnehmen und mich beglückwünschen, wenn ich, wie er sagt, in etwa dazu habe beitragen können.
So ist sie denn besiegt, die hochmütige Frau, die zu glauben gewagt hatte, sie könne mir widerstehen. Ich bin von meinem Glück noch zu voll, um es bewerten zu können. Eines aber ist gewiss, wenn ich bei dieser erstaunlichen Frau manchmal Augenblicke der Schwäche gehabt habe, die der kleinmütigen Leidenschaft ähnlich sahen, habe ich sie stets zu besiegen und zu meinen Grundsätzen zurückzukehren verstanden. Nachdem ich die Hilfe Ihres Beichtvaters in Anspruch genommen hatte, bin ich gestern zu dem von ihr bestimmten Zeitpunkt als reumütiger Sklave bei ihr erschienen, um als gekrönter Sieger wieder wegzugehen. Nachdem wir unendlich lange gesprochen hatten und zu keinem gemeinsamen Ziel zu kommen schienen, stellte ich mich, als ginge ich. Da hielt sie mich mit aller Kraft zurück. »Nein, hören Sie mich an«, sagte sie lebhaft. »Lassen Sie mich«, erwiderte ich. »Sie? Nein, Sie sollen mich anhören. Ich will es. Ich muss Sie fliehen. Ich muss.« »Nein«, rief sie und sank bei diesen letzten Worten ohnmächtig in meine Arme. Sie kam erst wieder zu sich, als sie schon unterworfen und ihrem glücklichen Sieger ausgeliefert war. Ich frage Sie, sind Sie nun in Verzweiflung, weil Sie mich glücklich gemacht haben? Sie sind also glücklich? Ich gab ihr Lobpreisungen in den üblichen Gemeinplätzen zur Antwort. Sie sank weich in ihren Sessel zurück und sagte, ich fühle, dass dieser Gedanke mich tröstet und erleichtert. Ich kann mein Dasein nur noch insofern ertragen, als es dazu dienen wird, Sie zu beglücken. Was sagen Sie nun, schöne Freundin? Nun ist es Zeit, dass Sie den süßlichen Dance nie links liegen lassen und sich nur noch mit mir abgeben. Adieu, mein Engel. Ich sende dir wie ehedem alle Küsse der Liebe.
Adieu wie ehedem, sagen Sie. Ehemals machten Sie doch, scheint es mir, etwas mehr Aufhebens von mir. Sie bestimmten mich durchaus nicht für dritte Rollen. Und besonders hatten Sie die Güte zu warten, bis ich Ja gesagt hatte, bevor Sie meiner Zustimmung sicher waren. Der süßliche Danceny, der sich einzig mit mir beschäftigt, mir, ohne dass er sich's als Verdienst anrechnet, eine erste Leidenschaft opfert, kurz mich liebt, wie man in seinem Alter liebt, kann trotz seiner Jugend wirksamer als Sie für mein Glück und für mein Vergnügen tätig sein. Gestatten Sie also, dass ich Ihnen anstatt Adieu wie ehemals, Adieu wie jetzt sage.
Sagen Sie mir, schöne Freundin, woher kommt nur der bittere, höhnische Ton? Was ist denn das für ein Verbrechen, das ich offenbar ahnungslos begangen habe und das sie so verstimmt. Wenn ich mit der Begierde die Hoffnung vereinte, habe ich nur dem natürlichen Antrieb nachgegeben, der dahin geht, dass wir uns immer in die Nähe des gesuchten Glückes versetzen. Sie haben für eine Wirkung des Stolzes genommen, was nur von Eifer kam. Ich rufe Ihre Gerechtigkeit an, die vollkommene Freundschaft zwischen uns und das Vertrauen, das die Bande zwischen uns immer enger geknüpft hat.
Gnädige Frau, ich habe mich Ihrem Neffen geweiht. Für ihn bin ich ins Verderben gegangen. Er ist der einzige Mittelpunkt meines Denkens geworden, meiner Gefühle, meiner Handlungsweisen. Jedes weitere Wort könnte bei Ihnen den Verdacht erregen, als sei ich stolz genug, noch auf Ihre Freundschaft zu zählen, während ich mir im Gegenteil gerecht werde und keinen Anspruch mehr darauf mache. Ich bin achtungsvoll Ihre ganz ergebene Dienerin.
Und warum wollen Sie nicht mehr meine Tochter sein? Warum scheint es, als kündigten Sie mir an, dass unsere Beziehung abgebrochen werden soll? Etwa um mich dafür zu strafen, dass ich nicht erraten habe, was gegen alle Wahrscheinlichkeit ging? Ich sage es Ihnen mit Schmerz. Aber Sie sind es viel zu sehr wert, geliebt zu werden, als dass je Liebe Sie glücklich machen könnte. Als Sie einen anderen zum Eigentümer Ihres Daseins machten, haben Sie doch Ihre Freunde nicht um das bringen können, was Sie schon vorher von Ihnen besaßen. Glauben Sie mir, Sie werden immer der Gegenstand meiner liebsten Gedanken sein.
So ist's recht. Diesmal bin ich zufriedener mit Ihnen, Valmont. Jetzt wollen wir in aller Freundschaft plaudern. Und ich hoffe, Sie zu überzeugen, dass von Ihrer wie von meiner Seite das Zusammentreffen, das Sie zu wünschen scheinen, eine wahre Narrheit wäre. In der Zeit, als wir uns liebten, denn ich glaube, es war Liebe, da war ich glücklich. Und Sie? Ach, doch warum über ein Glück nachdenken, das nicht wiederkehren kann? Nein, was Sie auch sagen möchten, seine Wiederkehr ist unmöglich. Ich würde Opfer fordern, die Sie sicherlich nicht bringen können, noch möchten. Sagen Sie mal, mein Guter, wer von uns beiden wird es übernehmen, den anderen zu täuschen? Sie kennen die Geschichte von den zwei Spitzbuben, die sich beim Spiel erkannten? Wir können uns nichts anhaben, sagten sie zueinander, zahlen wir jeder das halbe Kartengeld. Und sie gaben die Partie auf. Wir sollten, glauben Sie mir, diesem vorsichtigen Beispiel folgen.
Was sind denn das für Opfer, von denen Sie meinen, ich würde sie Ihnen nicht bringen, und für die doch der Lohn wäre, Ihnen zu gefallen? Ich bin bereit, die junge Pensionärin Ihrem schüchternen Liebhaber wieder zuzustellen. Mir scheint, auch Sie haben keinen Grund mehr, den armen Danceny an seinem Glück zu hindern. Wir wollen dieses kindliche Paar lassen und zu uns selbst zurückkehren. Übrigens, wie ich kürzlich zu meiner jungen Gefährtin ging, fand ich sie nicht im Bett. Sie war in den Raum zwischen Bett und Wand gefallen und lag dort bewusstlos. Nierenschmerzen, heftige Koliken und noch weniger zweideutige Anzeichen klärten mich über ihren Zustand auf. Nachdem sie erwacht war, verlor sie viel Zeit mit Jammern und ich fühlte, dass ein Entschluss gefasst werden müsse. Sie sollte ihrer Kammerfrau klingeln, ihr die Sache gestehen oder nicht gestehen, was sie wollte, jedoch nach Hilfe schicken und vor allem verbieten, dass Frau von Volange geweckt werde. Die natürliche, zarte Aufmerksamkeit einer Tochter, die ihre Mutter zu beunruhigen fürchtet. Der Chirurg, den ich anderweitig schon kannte, ist mittags gekommen und hat mir über den Zustand des Kindes berichtet. Er hat der Krankheit einen Namen gegeben und die Geschichte wird beigelegt werden, wie tausend andere auch. Falls es uns nicht künftig nützen kann, dass davon geredet wird.
Berichten Sie mir weiter über den Zustand der Kleinen. Es wird mich freuen. Es bleibt selbstverständlich Ihnen überlassen, ob Sie versuchen wollen, zum zweiten Mal der Gründer einer neuen Linie der Valmont unter dem Namen Gercourt zu werden. Wahrhaftig, Valmont, Sie sind ein wahres Kind. Das zeigt mir auch Ihr Verhältnis zur Präsidentin. Sie scheinen sich Ihren letzten Auftritt bei ihr als Verdienst anzurechnen. Ich will Ihnen sagen, dass Sie Ihre Präsidentin lieben. Zwar nicht sehr rein und nicht sehr zärtlich, aber so, wie Sie lieben können. Ich will Ihnen eine Geschichte erzählen. Ein mir bekannter Herr hatte sich wie Sie mit einer Frau eingelassen, die ihm wenig Ehre machte. Zwischendurch war er wohl so gescheit zu fühlen, dass früher oder später dieses Abenteuer ihm schaden werde. Aber obwohl er darüber errötete, hatte er nicht den Mut abzubrechen. Seine Verlegenheit war umso größer, als er seinen Freunden gegenüber geprahlt hatte, er sei gänzlich frei. So brachte er sein Leben zu, machte immerfort Dummheiten und sagte nachher immerfort, es ist nicht meine Schuld. Dieser Mann hatte eine Freundin, die einen Augenblick versucht war, ihn in diesem Zustand von Trunkenheit dem Publikum auszuliefern. Da sie aber doch mehr hochherzig war als boshaft, wollte sie ein letztes Mittel ausprobieren, um für alle Fälle sagen zu können, wie ihr Freund, es ist nicht meine Schuld. So ließ sie ihm denn, ohne weitere Bemerkung, folgenden Brief zukommen als Heilmittel, dessen Gebrauch ihm gegen seine Krankheit helfen könne. Alles wird langweilig, mein Engel. Das ist ein Naturgesetz. Es ist nicht meine Schuld. Wenn mich also ein Abenteuer langweilt, das mich seit 4 tödlichen Monaten ganz in Anspruch genommen hat, ist es nicht meine Schuld. Wenn ich zum Beispiel ebenso viel Liebe gehabt habe als du Tugend, dann ist nicht zu verwundern, dass eines zur selben Zeit zu Ende ist wie das andere. Es ist nicht meine Schuld. Daraus folgt, dass ich dich seit einiger Zeit betrogen habe. Aber deine mitleidlose Zärtlichkeit zwang mich gewissermaßen dazu, es ist nicht meine Schuld. Glaube mir, suche dir einen anderen Liebhaber aus, wie ich mir eine andere Geliebte ausgesucht habe. Dieser Rat ist sehr gut. Wenn du ihn schlecht findest, ist es nicht meine Schuld. Lebe wohl, mein Engel, ich verlasse dich ohne Bedauern. Das ist der Lauf der Welt. Es ist nicht meine Schuld.
Bei Gott, schöne Freundin, ich kann Ihnen sagen, dass ich Ihr Briefmuster originell und geeignet gefunden habe, Effekt zu machen. Darum habe ich es einfach abgeschrieben und der himmlischen Präsidentin übersandt.
Valmont liebt mich nicht mehr. Er hat mich nie geliebt, Liebe, schwindet nicht so. Der Schleier ist zerrissen, gnädige Frau, auf dem der Trug meines Glückes gemalt war. Ich schicke Ihnen den Brief, den ich von ihm bekommen habe. Ich will keine Bemerkung hinzufügen. Zum Klagen ist es nicht mehr Zeit.
Sie werden gewiss ebenso betrübt sein wie ich, meine würdige Freundin, wenn Sie von den Neuigkeiten hören, welche Frau von Tourvel betreffen. Gestern erschien sie in dem Kloster, in dem sie erzogen worden ist, und erbat die Auskunft, ob das Zimmer, das sie als Pensionärin bewohnt hatte, frei sei. Und auf die bejahende Antwort hin verlangte sie, es wiederzusehen. Die Priorin begleitete sie hin. Da erklärte sie dann, sie wolle nun wieder in dieses Zimmer einziehen, das sie, sagt sie, nie hätte verlassen sollen. Und sie setzte hinzu, sie werde erst wieder ausziehen, wenn sie tot sei. Dies waren ihre Worte.
Im Ernst, Valmont, Sie haben die Präsidentin verlassen? Sie sind wirklich reizend und haben meine Erwartung übertroffen. Es würde Ihnen sicherlich gut passen, nicht wahr, das Verdienst, diese Beziehung abgebrochen zu haben, mir als Opfer anzubieten. Sie lieben Frau von Tourvel noch immer. Weil ich Sie aber zum Spaß damit beschämte, haben Sie sie tapfer zum Opfer gebracht. Valmont, ich vergesse nicht, dass diese Frau meine Rivalin war, dass Sie sie mir einen Augenblick vorgezogen und mich niedriger gestellt haben als Sie.
Ich kann nichts weiter antworten, als dass ich Frieden und Einigkeit zwischen uns vorziehe. Muss aber eines wie das andere gebrochen werden, dann glaube ich dazu, das Recht und die Mittel zu haben. Ich füge also hinzu, dass das geringste Hindernis, das von Ihnen ausgeht, meinerseits als Kriegserklärung aufgefasst werden wird. Sie sehen, die Antwort, die ich verlange, erfordert keine langen, schönen Sätze. Ein Wort genügt.
Also gut. Krieg.
Ich bin von Ihrer Handlungsweise gegen mich unterrichtet worden, mein Herr. Ich weiß auch, dass Sie noch nicht zufrieden sind, mich in unwürdiger Weise zum Besten zu halten und sich nicht scheuen, damit zu prahlen. Ich habe den von Hand geschriebenen Beweis Ihres Verrates gesehen. Ich bin nun nur neugierig, ob der Vorteil in jedem Fall auf Ihrer Seite sein wird. Ich werde dies erfahren, wenn Sie, wie ich hoffe, sich gefälligst morgen zwischen 8 und 9 am Tor des Gehölzes von Vincennes einfinden wollen. Ich werde dafür Sorge tragen, dass für die Aufklärung, die ich von Ihnen noch erhalten muss, alles Nötige zur Stelle ist.
Gnädige Frau, nur mit großem Leidwissen erfülle ich die traurige Pflicht, Ihnen die Neuigkeit zu melden, die Ihnen so schweren Kummer machen wird. Ihr Neffe hat das Unglück gehabt, in einem Zweikampf zu unterliegen, den er heute Morgen mit dem Herrn Ritter Drancigny gehabt hat. Der Gegenstand des Streites ist mir vollkommen unbekannt, aber es scheint nach dem Billet, das ich noch in Herrn von Valmonts Tasche gefunden habe, dass er nicht der Angreifer war und der Himmel musste erlauben, dass er unterlag.
Ich falle, liebe Freundin, von einem Kummer in den anderen. Gestern schickte ich, verwundert, meine Tochter noch nicht gesehen zu haben, meine Kammerfrau nach ihr. Den Augenblick darauf kam sie ganz entsetzt wieder und berichtete, sie sei nicht in ihrem Zimmer. Man habe sie schon am Morgen nicht darin gefunden. Denken Sie meine Lage. Wenig darauf bekam ich eine Nachricht von meiner Tochter vom Kloster aus, in dem sie erzogen worden ist. Sie schrieb, sie sei bange gewesen, ich würde mich ihrer Neigung, Nonne zu werden, widersetzen, und habe mir nichts davon zu sagen gewagt. Das Übrige waren Entschuldigungen, dass sie ohne meine Erlaubnis diesen Weg beschritten habe, den ich sicher nicht missbilligen würde, wenn ich ihre Beweggründe kennen würde, nach denen sie mich jedoch nicht zu fragen bitte. Man sagt übrigens, dass der zwischen Herrn von Valmont und dem Ritter Danceny ausgebrochene Streit das Werk der Frau von Merteuil ist, die sie gleichmäßig betrog. Bei ihr, behauptet man, habe man auch die Gründe zum Entschluss meiner Tochter zu suchen. Die beiden Rivalen hätten sich geschlagen und seien erst dann, kurz vor dem Tod des Herrn von Valmont, zur Aufklärung geschritten. Diese habe eine Aussöhnung bewirkt. Um den Ritter, vollends Frau von Merteuil, erkennen zu lehren, habe Valmont seinen Worten eine Masse Briefe von ihrer Hand beigefügt. In diesen erzählt sie in freiestem Stile die anstößigsten Anekdoten. Danceny, in seiner Empörung, zeigt diese Zeugnisse jedem, der sie sehen will. Besonders einer hat allgemeines Aufsehen erregt. Einer, worin sie die ganze Geschichte ihres Lebens erzählt. Und der, wie es heißt, der Gipfel des Abscheulichen sein soll. Zum Glück habe ich die stärksten Gründe zur Annahme, dass diese Beschuldigungen und Beweise ebenso falsch wie gehässig sind.
Ließ ich mich bekehren und schrieb die Ehre meiner Besserung einigen von den Frauen zu, die nun mal keinen Anspruch auf Anmut und Schönheit stellen können und darum ihren Ehrgeiz auf Verdienst und Tugend werfen. Das war ein Zug im Spiel, der mir viel eintrug. Die erkenntlichen Ehrendamen traten als meine Lobredner auf. Und ihr blinder Eifer für das, was sie ihr Werk nannten, ging so weit, dass beim geringsten Wort gegen mich die ganze Brütenpartei Skandal und Ehrenbeleidigung schrie.
Schlimme Liebschaften von Pierre-Ambroise François Choderlos de Laclos. Deutsch von Heinrich Mann. Frau von Merteuil, Renate Schröter. Herr von Valmont, Christian Schmidt. Christoph Banzer. Präsidentin Tourvel, Eleonore Weisgerber. Frau von Volange, Eva-Maria Duan. Cécile Volange, Sunny Melesch. Ritter Danceny, Reinhard Sannemann. Frau von Rosemonde, Hanna Burgwitz.